Erfolgsverpetzer. Der Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen beim ersten Volksverpetzer Podcast, bei der ersten Episode von Volksverpetzer Podcast. Wir probieren heute was aus und nehmen euch da jetzt mit und hoffentlich gefällt es euch. Was will Volksverpetzer, der Podcast, eigentlich machen? Wir wollen über Volksverpetzer reden und über die Themen, die Volksverpetzer behandelt hat im vergangenen Monat. Ende jedes Monats werden wir jetzt mal über die drei wichtigsten Themen sprechen. Was passiert ist, was ihr vielleicht nicht mitbekommen habt. Und auch ein bisschen Hintergrund, was haben wir gemacht und wieso haben wir Sachen gemacht? Haben wir Fehler gemacht? Haben wir uns irgendwas dabei gedacht? Oder warum macht Volksverpetzer eigentlich auf die reißerischen Überschriften? Genau, ich bin Thomas Laschig, Chef und Gründer von Volksverpetzer und habe meinen beautiful Co-Host Freddy hier.
Hallöchen, ich bin Frederik, ich bin leitender Redakteur beim Volksverpetzer. Ich bin auch jetzt schon seit über 5 Jahren mittlerweile dabei, also so fast schon ein bisschen ein alter Hase. Yeah. Genau, und ansonsten nebenbei studiere ich noch Politikwissenschaften im Master im wunderschönen Leipzig. Genau, und ich bin ansonsten so für die ganze Redaktionsarbeit zuständig, wenn Thomas mal keine Lust mehr drauf hat oder wenn der Artikelstau zu lang wird.
Genau, und natürlich, um die ostdeutschen Quote zu erfüllen.
Selbstverständlich.
Genau, der Plan ist, dass wir an dieser Stelle ein paar Fragen von euch beantwortet, falls ihr welche habt. Aber vermutlich hast du noch gar nicht gewusst, dass es den Podcast gibt, deswegen haben wir noch keine Fragen. Dann gleich merken und uns am besten welche schicken fürs nächste Mal. Umso besser, weil dann haben wir jetzt mehr Zeit, um auf die Themen einzugehen. Da habe ich einen kleinen Überfall auf dich bei unserem ersten wichtigen Thema.
Gott, vorsichtig mit der Wortwahl, da wurden schon andere für gecancelt. Ja, ihr werdet gleich verstehen, worum es geht. Das Ding ist, der erfolgreichste Artikel, und das ist leider oft so ein Ding, aber der erfolgreichste Artikel dieses Monats bei uns, beim Volksverpetzer, war unser Artikel zum Trump-Attentat. Und es war natürlich in aller Munde. Yes. Es ist rumgegangen durch die sozialen Medien wie nichts. Natürlich, logischerweise auch, es ist ein Riesenthema gewesen. Und genau, wir haben auch sogar mehrere Artikel dazu veröffentlicht. Ich glaube, unser erfolgreichster Artikel diesen Monat war sogar der zum Trump-Attentat mit über 60.000 Klicks.
Yes, das war der Artikel mit die Wahrheit über das Trump-Attentat, die niemand hören will.
Genau, das haben wir offenbar jetzt doch sehr viele Leute gehört, wenn man sich die Klickzahlen anschaut. ja, und ich glaube, ein Thema, wir hatten zum Trump-Attentat auch nicht nur den einen Artikel veröffentlicht, wir hatten dann so ein paar Tage später einen Artikel noch nachveröffentlicht, der vielleicht ein bisschen wie eine Rechtfertigung klingt, aber eigentlich eher als Erklärung gemeint ist. Und zwar geht es da generell so darum, warum wir zum Trump-Attentat in Anführungsstrichen nichts gesagt haben. Wir haben natürlich nicht nichts gesagt. Ich glaube, Thomas, du hattest direkt am Sonntag was getwittert dazu auch und was veröffentlicht.
Genau, weil die Timeline war ja, dass von Samstag auf Sonntag in der Nacht wurde das Attentat durchgeführt.
In deutscher Zeit, genau. Ja.
In deutscher Zeit, genau. Und unser Artikel ist erst am Montagabend erschienen.
Ja.
Ich hatte nur einen Tweet gemacht und Sharepics, dass man nicht spekulieren soll.
Ja, genau. Und es waren, einige Leute waren dadurch ein wenig verwirrt, weil so ein Attentat, natürlich, da fliegen dann die Spekulationen, die Gerüchte und die Fakes nur so rum und ausgerechnet die Fake News Dudes im deutschen Sprachraum sind leise. Wie kann das sein? Das ist nicht, weil wir bequem oder faul waren oder weil wir das ganze Wochenende einfach schön bequem rumgehangen haben, was wir vielleicht hätten machen können. Aber ich habe tatsächlich wirklich das Attentat, ich glaube, das war 12:30 unserer Zeit oder sowas. Und ich habe an dem Sonntag noch bis nach 4 am PC gesessen und recherchiert und versucht rauszufinden, was überhaupt da passiert ist. Weil es ist ja eine richtige Nachrichtenüberflutsituation gewesen. Die Wahrheit ist einfach, wir konnten die Wahrheit nicht herausfinden so schnell. Deswegen haben wir uns auch so lange so sehr zurückgehalten, weil das nämlich unser Credo zu solchen Themen ist. Wir versuchen lieber nichts zu sagen, als was Falsches auch nur anzudeuten oder zu vermuten. Und das gilt ganz besonders bei solchen Themen wie dem Trump-Attentat, wo sehr viele Spekulationen rumgegangen sind und einige Spekulationen, also viele natürlich von der Republikaner, von der Donald Trump-Seite gestreut wurden, nachdem ja relativ schnell klar war, dass Donald Trump sich jetzt nicht schwer verletzt hatte, ging das dann auch direkt los. Aber es gab eben auch einige Spekulationen zu dem Thema, die eher von der demokratischen Pro-Biden oder sogar linken Seite gestreut wurden. Unser erster Impuls war dann erstmal, dass wir nur wirklich nur das, was bekannt ist, veröffentlichen wollen. Das war dann dieser erste Artikel, der da entstanden ist dazu.
Ja, ja, ja. Was ist denn die Wahrheit gewesen, die wir geschrieben haben, Ferdi?
So, hier kommt jetzt die Wahrheit. es war tatsächlich relativ schnell bekannt, dass der Attentäter, dessen Name Thomas Matthews Crooks war, aus der Nähe von Pittsburgh stammt, also aus der Nähe von, wo das Attentat stattfand. Und dass der Secret Service oder die Agenten da diese Person ausgeschaltet haben. Außerdem war auch sehr schnell klar, dass während Donald Trump sich glücklicherweise nur leicht verletzt hat, tragischerweise eine Person im Publikum getötet wurde bei diesem Anschlag. Genau, und ansonsten, so groß darüber hinaus, war eben von Anfang an nicht so viel bekannt. Es müssen erstmal das FBI, andere Ermittlungsbehörden jetzt erstmal da schauen, was sie rausfinden können. So frustrierend es auch ist, aber das können wir am Ende mit einer Google-Suche halt nicht besser als die Geheimdienste vor Ort. Ja, die haben ganz andere Möglichkeiten, da Sachen rauszufinden. Ich habe da die wildesten Dinge. Leute haben versucht, irgendwie das Instagram-Profil von dem Täter zu finden. Und man sich auch manchmal fragt, ey, glaubt ihr wirklich, dass ihr mit eurer Instagram-Suche Sachen aufdeckt, die das FBI über Tage lang nicht herausgefunden hat?
So ein bisschen den Advocatus Diaboli, dass sie auch viele in meinem Umkreis, Freunde, Familie, also so, oh Gott, wer hat es denn geplant oder sowas? Oder ja, das muss doch inszeniert gewesen sein. Das war ja der Impuls von uns allen gewesen.
Ja, total. Das haben leider viele Menschen. Und das ist eben das, worauf wir auch immer hinweisen. Es sind eben nicht immer nur die anderen, die auf die Fakes hereinfallen. Es ist auch und gerade, man selbst ist gefährdet, gerade wenn es um so Dinge geht, wie wenn dann einmal so ein Verschwörungsmythos von, das hat doch Donald Trump selbst inszeniert. Das hat er doch selbst in die Wege geleitet, dass er das knapp überlebt und sich dann inszenieren kann. Wo man dann sagen muss, ey, da hat jemand, ein Scharfschütze hat auf den geschossen, aus, weiß nicht, 150 Metern Entfernung. Das inszenierst du nicht, weil wenn da was schief geht, und so genau kann niemand schießen, dass das klappen würde. Also das sind...
Ja, vor allem, das sind ja buchstäblich Zentimeter gewesen.
Ja, wenn er irgendwie komischen Schritt zur Seite gegangen wäre, seinen Kopf gedreht hätte, hätte das schon Schluss sein können. Also es ist...
Das kann man nicht planen.
Also offensichtlich kann man das nicht planen. Das ist auch... Aber natürlich, manchen Leuten gefällt so ein bisschen der Gedanke, direkt die Einordnung dazu zu haben, ja, das ist ein geplantes, damit jetzt der Trump endlich gewinnt und sowas. Und ich verstehe ja auch den Wut und auch die Angst vor Donald Trump. So, das geht mir ganz genauso. Mir wäre es auch lieber... Die Wahl wäre heute vorbei und Donald Trump hätte die Wahl verloren und würde nie wieder irgendwas mit Politik machen, ja. Aber wir müssen eben gerade in solchen Momenten ist es auch unsere Aufgabe, da ein bisschen oder auch sehr viel Ruhe reinzubringen. Denn wir helfen letztlich, wenn wir selbst Verschwörungsmythen oder auch nur Spekulationen verbreiten, helfen wir halt letztlich den Leuten, die das quasi gewerbsmäßig machen, die das als ihren Hauptjob machen.
Ja, aber warum haben wir dann so großspurig von der Wahrheit gesprochen, sagte er, cheeky.
Ja, also so ein bisschen ist das ja, ich glaube, langjährige VolksverpetzerleserInnen werden das wissen. Das ist jetzt nicht das erste Mal, dass wir so eine Überschrift, die vielleicht so ein kleines bisschen drüber ist, für so ein Thema verwendet haben. Aber es ist uns eben ganz wichtig, das auch zu zeigen, dass es die Wahrheit, so wie sich Leute das vorstellen, nicht gibt, sondern dass es eben nur Fakten gibt, die bestätigt sind. Fakten, auf die wir uns einigen müssen, von denen wir ausgehen können, und auf alles andere müssen wir noch warten. Deswegen haben wir diesen Artikel auch so spät, in Anführungsstrichen, also knapp 2 Tage später erst veröffentlicht, weil wir eben erst abwarten wollten, kommt die Bestätigung durch das FBI, kommt die Bestätigung durch welche offiziellen Stellen auch immer es gibt. Aber wir konnten einfach damals noch nicht die Wahrheit sagen. Und bei die Wahrheit meinen ja viele Menschen dann vor allem das Motiv dahinter zum Beispiel. Die Menschen wollen wissen, was hat denn jetzt diesen Kerl dazu getrieben, so ein Mörder zu werden oder zumindest einen versuchten Mord zu begehen. Vielen Menschen fällt es immer schwer, sich vorzustellen, dass so krasse Ereignisse auch manchmal absolut gar nicht krasse Hintergründe haben können. Also wir haben in der Geschichte mehrere politische Attentate, auch auf US-Präsidenten übrigens, gesehen, die zwar gescheitert sind, aber wo es gar nicht darum ging, dass da jetzt irgendein großer politischer Hintergrund, da ging es nicht um die großen politischen Themen, um Kriege, Außenpolitik oder was weiß ich, da ging es oftmals einfach nur darum, dass dann der Attentäter zum Beispiel Aufmerksamkeit wollte oder dass der Attentäter halt wirklich einfach eine psychisch gestörte Person war, die aus nicht ganz nachvollziehbaren Motiven das dann eben getan hat.
Oder echtes Motiv, die Aufmerksamkeit von der Schauspielerin Jodie Foster haben wollte.
Ah ja, genau. Den Fall gab es tatsächlich, ja.
Ich glaube, bei Reagan
war das, ja, würde ich. Ja, ja. Habe ich jetzt nicht gefaktencheckt, aber ja. Und ich glaube, das geht in der Diskussion immer unter, dass viele Motive auch banal sein können. Die Krux daran ist ja gerade in diesem Fall, wo der Attentäter jetzt nicht mehr lebt, werden wir es wahrscheinlich gar nicht so einfach ohne weiteres rausfinden können. Ich meine, man kann verschiedene Indizien zum Motiv sammeln. Das ging auch sehr schnell, dass dann zum Beispiel verschiedene Anhaltspunkte veröffentlicht wurden. Und dann sind diese Anhaltspunkte auch wieder Anlass gewesen, da vorschnelle Schlüsse zu ziehen. Zum Beispiel ist gleichzeitig zwei gegensätzliche Sachen sind da gleichzeitig passiert. Einmal ist bekannt geworden, dass der Attentäter registrierter Republikaner ist. Und dann haben natürlich ganz viele daraus geschlossen, ja, das ist sicherlich dann irgendwie intern oder intern geplant gewesen oder ein interner Streit oder wie auch immer gewesen, weil wenn der Republikaner ist,
eine False Flag oder so.
Aber das Ding ist, dass ja einmal die Registrierung für eine Partei in den USA nicht so funktioniert wie eine Parteimitgliedschaft in Deutschland zum Beispiel. Das kann man also so einfach auch gar nicht vergleichen. Und zweitens, selbst wenn, ist das ja auch noch lange gar kein Beweis für irgendwas, dass eine Person irgendwo registriert ist. Das kann natürlich ein
Indiz sein. Aber die Leute wollen halt immer sagen, oh, dieses Indiz, das passt in meine Theorie, meine Verschwörungstheorie, also nehme ich sie.
Genau das ist so ein bisschen das Problem, was man eben so schnell nicht bekämpfen kann. Denn man kann ja nicht, wir können ja jetzt nicht sofort mit Sicherheit auch nicht dagegenhalten und sagen, er ist sicher nicht deswegen zum Mörder geworden, weil auch das können wir nicht beweisen. Wir müssen eigentlich fairerweise schweigen zu dem Thema, solange wir nicht genaue Beweise dazu haben. Aber dann passiert eben das, dass solche Fakes das Internet oder die sozialen Medien oder die Medien generell übernehmen. Und gleichzeitig noch als Gegenbeispiel, weil ich das ja angeteasert hatte, als Gegenbeispiel dazu ist dann auch bekannt geworden, dass der Attentäter an ein, ich weiß gerade gar nicht mehr, an ein Spendensammlungsfonds für die Demokraten gespendet hatte 2021, was dann wieder von der Gegenseite als Beweis genommen wurde, dass es halt ein Linker.
Das Turnout Project.
Genau, ja. Das Turnout Project war das damals. Ein Linker ist. Was natürlich auch kompletter Unsinn ist. Diese Spende beweist erstmal auch gar nichts. Das sind halt alles nur kleine Puzzlestücke, die natürlich den Ermittlungsbehörden auch bekannt sind. Und die werden die mit einbeziehen in ihre Suche nach Antworten. Aber wir können einfach so schnell nicht eine Antwort zu dem Motiv bringen.
Okay. Und wissen wir es jetzt inzwischen fertig?
Wir haben wichtiges Detail übrigens, wir nehmen das heute am Montag, den 22. Juli auf. Also alles, was danach passiert, können wir jetzt nicht für garantieren. Aber aktuell wissen wir das Motiv immer noch nicht. Und da ja der Attentäter auch tot ist und nicht mehr gefragt werden kann, ist auch die Frage, ob wir das überhaupt jemals mit absoluter Sicherheit aufklären können. Das ist halt schwierig dann, wenn nur Indizien vorliegen und dann man sich daraus etwas zusammenreimen muss. Wir wissen es auch heute nicht. Man muss auch sagen, die Nachrichten haben sich eigentlich schon wieder überschlagen, weil ja jetzt gestern, am Sonntag, während wir das aufnehmen, Joe Biden angekündigt hat, dass er nicht kandidieren wird zum Präsidenten und deswegen der Fokus jetzt schon wieder auf einem ganz anderen Thema liegt. Das heißt, das ist ein bisschen raus aus der Nachrichtenwelt. Wenn ihr den Podcast hört, wahrscheinlich noch ein bisschen mehr.
Obwohl jetzt, und der Artikel ist auch schon wieder eine Woche alt, trendet der bei uns auf der Seite immer noch.
Das stimmt. Es hat auch wirklich die Leute sehr interessiert. Wir haben sehr viele Kommentare auch zu diesem Artikel, zu denen bekommen auch viel Unterstützung, glaube ich, auch viele Nachfragen noch. Also dieser Artikel ist wirklich grandios steil gegangen. Und das ist halt leider was, das wir immer wieder sehen. So ein bisschen sagen wir so scherzhaft, aber auch ein bisschen bitter. Je schlechter es der Welt geht, desto besser werden unsere Artikel geklickt. Leider Gottes ist das halt.
Und tatsächlich, die Leute klicken auch sehr gerne an, wenn wir in Anführungsstrichen linke Verschwörungstheorien debunken.
Das stimmt auch.
Also haben sich viele, also einige haben auch gemeint, sie haben sich richtig fies angesprochen gefühlt.
Ja.
Oder sich ertappt gefühlt. Aber waren dann in der Regel auch eher dankbar dafür.
Das ist natürlich auch gut, dass wir solche Menschen in unserer Community haben, weil das ist ja genau das, was wir den Menschen bringen wollen, dieses auch sich selbst ehrlich immer wieder kritisch zu hinterfragen, selbst wenn man komplett überzeugt von einer Meinung oder Position zu einem Thema ist. Und eben auch bei dem Trump-Ding, wir wissen es nicht, wir wissen noch nicht mal, ob wir es jemals wissen werden. Selbst das wissen wir noch nicht. Und solange das so ist, können wir leider nur die Wahrheit nur in reißerischen Artikelbildern euch präsentieren, aber
ich meine, es hat funktioniert, dass wir für das sehr trockene Thema von wegen, wir wissen es noch nicht und ihr solltet abwarten, auch wenn das super unbefriedigend und langweilig ist, spannend verkaufen konnte. Und das ist so der schöne goldene Schnitt von Volksverpetzer.
Ja.
Ja, dass wir was Clickbaitiges machen und aufrufen dazu, dass man Ruhe bewahren soll.
Ja, ich glaube, wir sind so eine der wenigen Influencer, die tatsächlich regelmäßig dazu aufrufen, Sachen nicht zu teilen, weil ja, ist ein bisschen eine komische Position, aber naja, da sind wir.
Sehr paradox. Aber gut, dann würde ich sagen, bleiben wir bei Leuten, die unsere Demokratie oder die Demokratie abschaffen wollen und gehen zum nächsten Thema
über. Genug über Trump geredet. Es gibt ja auch noch andere rechtsradikale Verfassungsfeinde, die leider Gottes in diesem Land, auch also in Deutschland, mehr Macht haben, denen wir reden natürlich von der AfD. Und auch bei der AfD gab es jetzt eine ganz interessante Entwicklung, beziehungsweise diese Entwicklung ist eigentlich schon sogar ein bisschen länger her, aber das ist jetzt erst so richtig bekannt geworden und irgendwie ein bisschen auch medial untergegangen, Thomas. Erzähl mal, was war da los?
Kommen wir zu unserem zweitmeistgeklickten Artikel dieses Monats im Juli mit irgendwie 30.000 Klicks ungefähr. Das ist ein Gastbeitrag vom Syndikusanwalt für Verfassungsbeschwerden von der Gesellschaft für Freiheitsrechte, Bijan Moini. Der hat auf unser Bitten hin uns den Artikel geschrieben. Der wurde auch dann auf Verfassungsblog zweit veröffentlicht. Normalerweise veröffentlichen wir ja vom Verfassungsblog zweit. Und genau, der hat für uns nämlich das Urteil vom OVG Münster analysiert. Also wer sich nicht erinnert oder nicht mitbekommen hat, obwohl wir ja teilweise sogar auch live getickert haben aus den Verhandlungen in Münster. Ja. Da wurde verhandelt, ob der Verfassungsschutz die AfD als rechtsextremen Verdachtsfall einstufen darf. Das hat der Verfassungsschutz schon vor 2-3 Jahren gemacht und die AfD hat ewig geklagt und das hat sich hingezogen. Und jetzt wurde es endgültig, das war glaube ich auch schon die Revision, sorry liebe Juristen, wenn das der falsche Begriff war.
Das sind ja drei böse Briefe
hier. verhandelt und dann festgestellt, ja, der Verfassungsschutz darf das. Die Verkündigung selber ist schon 2 Monate her, glaube ich. Aber die Richter haben sich jetzt das ausführliche Urteil zusammengefasst und das wurde jetzt erst veröffentlicht. Und wir haben, es klingt ja erstmal ultra trocken, das Analyse von einem Gerichtsurteil.
Ich bin schon fast eingeschlafen gerade tatsächlich.
Okay, dann machen wir es gleich so, wie wir es auch im Artikel geframed haben, ist dieses Urteil der Anfang vom Ende der AfD. Ja. Ich meine,
das klickt sich gleich für mich.
Das klickt sich gleich für mich. Ich meine, kein Wunder, dass es da der zweitmeist geklickte Artikel des Monats geworden ist bei uns. Weil, klar, es ist ein großspuriges Versprechen, aber es gibt das auch her, muss ich sagen. Aha. Also wir haben Bijan auch gefragt, ob er es wirklich ergebnisoffen interpretiert. Ich meine, manche wissen, dass wir ja auch schon über 800.000 Unterschriften gesammelt haben zum Prüfung
des
Verbots der AfD.
Mit dem AfD-Verbot, das muss man aber, glaube ich, nochmal ganz genau aufzeigen, dass dieses Urteil hat zumindest direkt nichts mit dem Verbot zu tun. Das ist nochmal eine andere, das ist ja damit nicht über das Verbot entschieden, sondern über diese Verfassungsschutzeinstufung und auch erstmal nur als Verdachtsfall, ne?
Genau, weil das ist noch eine Stufe. Dann gibt's noch die Einstufung als gesichert rechtsextrem und dann kann man über ein Verbot sprechen, also gesichert rechtsextreme Sachen. Also es dauert noch ein bisschen, aber dieses Urteil bringt uns schon näher dran und das ist quasi die Grundaussage. Das Gericht sagt, dass es zumindest Anzeichen gibt und dass es eindeutig belegt wurde, dass die AfD verfassungsfeindliche Ziele verfolgt oder zumindest verfolgen könnte. Da gibt es verschiedene Prinzipien und die AfD verstößt definitiv gegen das Prinzip der Menschenwürde. Wenn ihr es genauer lesen wollt, lest einen Artikel, der ist auch in den Shownotes drin. Aber das Gericht hat definitiv gesagt, die AfD verletzt die Menschenwürde. Und damit, das wäre eines der Bedingungen für ein AfD-Verbot, für ein Parteienverbot, das erfüllt die AfD bereits.
Ja.
Also diese Anforderungen.
Das ist ja ganz spannend. Also das ist sozusagen schon, wie wir es auch geframed haben, ein Schritt hin dazu, dass das AfD-Verbotsverfahren zumindest rein von der inhaltlichen Seite her wahrscheinlicher werden könnte. Und trotzdem ist am 2. Juli nicht so viel darüber berichtet. Also so viel in den Medien war da jetzt nicht, ne?
Das Gericht hat gesagt, die ganzen Aussagen der AfD sind keine Einzelfälle mehr. Also es ist nicht nur, oh, der Höcke hat was gesagt, sondern das sind sehr, sehr viele Leute. Und das steht für die Partei. Und die sagen auch wenn es nicht im Parteiprogramm drinsteht, kann es sein, also das Gericht sagt nicht, dass es so ist, sie sagt nur, der Verdacht ist begründet, dass die AfD ihre wahren Ziele nicht so offen sagt, wo sie es tatsächlich manchmal sogar schon
offensichtlich
macht.
Offensichtlich. Ja, aber das ist ja zum Teil, das ist ja aber durchaus auch ein sehr relevantes Argument für viele Leute, die versuchen, sage ich mal, so jetzt im Alltag zu argumentieren, denn die AfD ist ja schon ganz gut darin, dass oft ein bisschen zu verstecken oder das zumindest hinter gewissen anderen Punkten dahinter zu halten. Und wenn du selbst das Gericht jetzt sagt, dass dieses Zurückhalten von verfassungsfeindlichen Positionen nicht bedeutet, dass die nicht existieren und ganz konkret das sogar benennen kann in dem Urteil, ist es natürlich auch ein Riesenerfolg für uns auch.
Und Und ja, und das ist auch ganz wichtig zu sagen. Also, das ist nicht die Aussage von irgendwelchen linken Spinnern oder so, die die AfD halt einfach nicht mögen und deswegen ihr irgendwas Extremistisches andichten, so wie das Rechte gerne zum Beispiel mit uns machen oder anderen demokratischen Parteien oder Institutionen. Ja. Das sagt das Oberverwaltungsgericht in Münster.
Ja, und das ist dann auch wirklich schon. Ja, das ist, glaube ich, die zweithöchste Stufe. Ich glaube, zum Bundesverwaltungsgericht dürfen sie noch, oder? Oder ist das auch schon raus?
Ich glaube, das Urteil ist durch, wenn ich mich nicht irre, aber das ist Thomas FM.
Okay, dann zitiert es mal nur unter Thomas FM. Und das bedeutet aber jetzt auch natürlich, dass der Verfassungsschutz ja die AfD jetzt auch als Verdachtsfall benennen darf, weil das war ja die ursprüngliche Streitfrage,
genau,
wegen der es überhaupt vor Gericht gezogen wurde.
Und der Joke ist ja jetzt, wenn sie den Verdachtsfall benennen darf, darf sie auch die AfD jetzt überwachen mit
nachrichtendienstlichen Mitteln.
Nachrichtendienstmitteln, genau. Und da könnte man dann halt, dann kriegt man jetzt raus, ob sie hinter verschlossenen Türen vielleicht noch verfassungsfeindlichere Sachen bespricht. Ich meine, das Geheimtreffen in Potsdam war ja auch so eins und dann erfahren wir vielleicht noch mehr davon.
Das wäre schön, wenn der Staat und der Verfassungsschutz mal die Aufgabe machen, dass das nicht irgendwelche unabhängigen Recherchekollektive machen muss. Ja, die das natürlich super gemacht haben. Shoutout an die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt auch den Leuchtturm für herausragende publizistische Arbeit, so heißt das, glaube ich, dafür bekommen haben.
Yes.
Vollständig verdient natürlich. Das war eine sehr wichtige Recherche, glaube ich.
Und Mini-Spoiler, da reden wir nachher nochmal ein bisschen drüber.
Das ist ein ganz schönes Foreshadowing hier. Aber wenn ich nochmal jetzt einen Schritt von dem Urteil an sich weggehe, so unter uns gesagt, es ist ja aber auch nicht so, dass wir sonderlich tief bohren müssten bei der AfD, um da Sachen zu finden, die verfassungsfeindlich sind. Also wir haben das ist eine ganz witzige Geschichte, wir haben so eine Sammlung mal gemacht von den, ich glaube, 25 schlimmsten Aussagen von Höckenow oder von der AfD generell.
Das war Höcke.
Oder Höcke.
Nur Höcke.
Und diese Aussagen, die kommen immer mal wieder in die Trends bei uns, weil Leute, die immer noch so viel klicken, dass Menschen, also weil das Menschen einfach so interessiert. Und da muss man ja sagen, da sind wir ja kein Verfassungsschutz oder sowas. Wir haben diese Aussagen legit gegoogelt. Die standen im Internet. Das sind, oder irgendwelchen öffentlichen Veranstaltungen sind die getätigt worden. Die AfD.
Oder in seinem Buch, das er veröffentlicht hat.
Oder in seinem Buch, was er veröffentlicht hat. Das sind ja alles keine Sachen, die sonderlich geheim sind. Also glaubst du, jetzt mal auch ganz persönlich oder direkt gefragt, glaubst du, dass es groß viel ändern wird? Also dieses Urteil?
In der Wahrnehmung der Öffentlichkeit nicht. Ich meine, klar, der Artikel lief bei uns relativ gut, 30.000 Klicks. Lotte hat auf Instagram und TikTok, ja, da sind wir auch, kommt gerne vorbei, auch eine 120-Sekunden-Zusammenfassung vom Urteil gemacht, das auch ganz gut angeklickt wurde. Nicht direkt, also Leute, die der AfD hinterher marschieren im Gleichschritt, die interessiert das nicht. Der Rest, da sind ein bisschen mehr andere Medien gefragt, um da ein bisschen mehr hinterher zu sein. Es ist in einer Hinsicht aber sehr relevant, quasi die Juristen und die juristischen Experten, die dahinter stehen, die horchen auf, die haben das mitgekriegt und die nehmen das viel ernster. Also ich wiederhole mich nochmal, das ist nicht nur linke Spinner, die es diskutieren. In der Jura-Bubble wird das jetzt auch schon ernst genommen und auch schon diskutiert.
Na gut, insofern kann das Urteil dann vielleicht wirklich helfen. Thomas, wir haben jetzt eine ganze Weile über sehr ernste Themen geredet. Ich glaube, es ist Zeit, dass wir mal was Kleines zur Auflockerung machen. Und ich bin ehrlich gesagt sehr gespannt, wie das ankommt, weil das natürlich auch jetzt quasi ein richtiger Alpha-Test ist, haben wir noch nie vorher gemacht.
Ich weiß nicht, was kommt. Keine Ahnung.
Thomas weiß nicht, was auf ihn zukommt. Ich weiß es so ein bisschen. Das Spiel wurde aber allerdings von einem unserer Kollegen erstellt. Grüße gehen raus an Dan an der Stelle. jetzt weiß Thomas schon, was auf ihn zukommt. Das Spiel wird ein bisschen politisch trotzdem noch sein. Also ich lasse dich nicht komplett aus der Verantwortung. Aber es wird auch ein bisschen lustig, hoffentlich. Ihr kennt vielleicht, du kennst und die Zuhörer kennen vielleicht das Konzept von Blind Ranking. Also wenn man quasi zu einer gewissen Überkategorie verschiedene Sachen genannt bekommt und man muss die dann aber, ohne zu wissen, was noch auf einen zukommt, hintereinander blind sozusagen ranken. Also wenn du das erste auf einer Rangliste von 1 bis 5 zum Beispiel einrankst, weißt du noch nicht, was die nächsten 4 sind. So, und wir haben für dich, Thomas, ganz passend und fast tagesaktuell unsere Kategorie
sind Kartoffel auf die 1.
Oh Gott, nein. Unsere Kategorie sind PräsidentInnen der USA. Allerdings geht es nicht um tatsächliche PräsidentInnen, weil ich weiß, dass du ein absoluter Fan von Geschichte bist und wir jetzt nicht eine Stunde History hier draus machen, sondern, sondern wir wollen
wobei ich mache eher antike und mittelalterliche Geschichte. Also.
Ah, na gut, also meistens aber, sind wir sicher. Mhm. Okay, aber wir dürfen nicht zu weit abdriften, sonst endet das hier ganz woanders, als es hin soll. Genau, die Kategorie sind PräsidentInnen der USA und du bekommst jetzt jeweils zwei Namen gesagt. Und diese zwei Namen sind eine Kombination aus einem Präsidenten und einem oder einer Vizepräsidentin. Und dieses Duo quasi muss dann auf einer Rangliste von 1 bis 5 einranken.
Das sind fiktive Gruppen.
Das wirst du gleich sehen, was das für Leute sind. Das, okay, ich verrate mal noch nicht so viel. Das ist, glaube ich, lustiger, wenn. Das ist ja der Witz, ist ja, dass dir jegliche Information fehlt. Das macht es ja so spannend, zumindest für mich.
Und eins ist ein, quasi würde gute Politik machen.
Oder wäre gut für die USA, haben wir einfach geschrieben, wie du das interpretierst.
Okay, ja.
Ich werde dir sagen, es wäre ganz gut, wenn du immer so ein bisschen deine Gedankengang noch so kurz dazu sagst oder deine Reaktion darauf, dass jetzt nicht einfach das hier nur durchranken. Genau, es geht 1 bis 5. Mhm. Ich werde das auch mitschneiden. Ich werde dann auch zwischendurch mal kurz sagen, welche Plätze du noch frei hast quasi, also wo du noch welche hinsetzen könntest. Genau, und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit unserem ersten Präsidenten und Vice President Duo. Das ist ostdeutsche Frauenpower. Angela Merkel als Präsidentin mit Sarah Wagenknecht als Vizepräsidentin.
Oh, die hätten richtig schwer zum Regieren, ey.
Ja, warte mal ab, du.
Oh boy, also das ist ja total die Wildcard.
Ja, ich meine, das Merkel-Bündnis, Sarah-Wagenknecht-Bündnis werden wir leider nicht mehr sehen, aber oder zum Glück.
Beziehungsweise in den USA könnten sie beide Demokraten sein oder Demokratinnen.
Leider Gottes wahrscheinlich schon.
Ja, es sind wahrscheinlich schon, ja. Von daher, vielleicht hat Frau Merkel ja Frau Wagenknecht genommen für die Wähler, die eine Frau Wagenknecht wählen würden.
Ich weiß schon, was du meinst.
Ich setze sie jetzt einfach wirklich feige auf Platz 3.
Also die Mitte, okay.
Die Mitte, weil beide in verschiedene Richtungen ein bisschen ausschlagen, obwohl sie beide Mitte-Rechts sind.
Ja. Die politikwissenschaftliche Diskussion über die politische Ausrichtung von Bündnis Sarah Wagenknecht, die gibt es dann mal als extra Folge. Aber,
aber quasi beide haben sozialdemokratische Elemente.
Stimmt, ja.
Ich glaube, ich bin ja wirklich vorsichtig und bleib bei 3.
Okay, also. Dann
habe ich noch Luft nach oben und nach unten.
Also nochmal als Reminder: genau, 1 wäre sozusagen die beste Position, 5 die schlechteste, nur dass du das auf dem Schirm hast. Denn unser nächstes Duo, jetzt wird's kontrovers: Paul von Hindenburg und Lord Voldemort aus Harry Potter.
Ja, da ich weiß, dass Paul von Hindenburg sehr relativ bald sterben wird und dann Lord Voldemort das Amt des Kanzlers und des Präsidenten zum Führeramt vereinen wird, würde ich die, glaube ich, sehr guten Gewissens auf Platz 5 setzen.
Okay, sehr gut. Ja, das. Ich finde es schön, dass du die kleine Anspielung verstanden hast. Dann gehen wir gleich weiter zum nächsten Duo, was, glaube ich, im Popular Vote sehr gute Chancen hätte, und das wären Taylor Swift und Kanye West.
Uiuiuiui. Ich weiß ehrlich gesagt nicht viel über die Politics von Frau Swift.
Ja, ich glaube, also, soweit ich weiß, ist sie schon so ein bisschen Bauchgefühlsdemokrat, so, weißt du?
Ja, ich glaube auch. Also, ich habe zumindest was gehört, dass wenn Taylor Swift den demokratischen Präsidentschaftskandidaten damals noch Biden endorsen würde, hätte er gewonnen. Ja, genau. Kanye West allerdings hat so ziemlich keine Ahnung.
Das muss in den USA nicht
das sagen sein muss, aber. Andererseits, man könnte das natürlich dasselbe über Frau Swift sagen, auch wenn ich, glaube ich, ihren moralischen Kompass jetzt ohne sie näher zu kennen ein bisschen besser einschätze. Also, ich setze die auf Platz 4, weil West zieht runter und da er ja auch offen Antisemit ist, was ich nicht gut finde.
Das sollte
ich
noch erwähnen, ja.
Und auch Frau Swift kann das nicht rausreißen, da sie keine politische Erfahrung hat in meinen Augen.
So direkt 10.000 Follower weniger, weil die ganzen Swifties alle gehen. Aber okay, ich sag mal den.
Das war kein Zwischenstand.
Grüße nach Gelsenkirchen. Der aktuelle Zwischenstand ist: Du hast das Duo Merkel Wagenknecht auf der 3, Taylor Swift Kanye West auf der 4 und Hindenburg Voldemort auf der 5. Das heißt,
ja, ich weiß, ich muss jetzt meine Top-Plätze besetzen. Ich habe mich in eine Sackgasse gefahren. Ja.
Du bist jetzt in der Sackgasse und mal sehen, ob du da noch rauskommst. Denn jetzt geht's richtig los. Unser nächster Tipp sind Lukas Podolski und Jan Böhmermann.
Ui. Boah. Ja, es ist die Frage. Damit könnte ich noch halbwegs leben, sage ich mal.
Wahrscheinlich schon, ja.
Glaube ich. Aber kommt danach noch was Besseres? Das ist jetzt halt die Frage.
Das kann ich dir nicht verraten.
Ja, ja, ich weiß. Also, ich glaube fast, ich bin mit dem Duo zufrieden auf Platz 1 und 2 mit der restlichen Konkurrenz. Boah, ich mach mal wieder vorsichtig und ich setze sie tatsächlich auf die 1.
Auf die 1.
Ja.
Die beiden normalen Kartoffeln auf die 1. Na gut.
Die beiden weißen Kartoffeln auf die 1. Ich weiß nicht, was ein Lukas Podolski machen würde, aber ich kenne so ein bisschen die politische Ausrichtung von Jan Böhmermann. Ich habe ein bisschen Angst, dass wenn ich die auf 2 setze, mein 1-Ranking gottlos abstirbt.
Ja, dann schauen wir mal, was auf dich zukommt mit deinem Podolski-Böhmermann-Duo. Dein letztes Duo, was du jetzt auf Platz 2 ersetzen musst, wird El Hotzo und Elon Musk.
Oh! Nein, weißt du was? Ich bin zufrieden. Ja? Ich bin zufrieden. Ich glaube, ich hätte die Liste, wenn ich vorher gewusst hätte, hätte ich die Liste genauso gesetzt.
Ich glaube, ich lese dir nochmal vor, da kannst du es dir nochmal Revue passieren lassen. Also auf der 1 Lukas Podolski und Jan Böhmermann for President. Auf der 2 El Hotzo und Elon Musk. Auf der 3 Angela Merkel mit Sarah Wagenknecht. Auf die 4 Taylor Swift und Kanye West. Und auf die 5 Hindenburg Voldemort.
Um ehrlich zu sein, ich bin zufrieden.
Ja.
Habe ich gut gemacht.
Ja, finde ich auch. Gut, dann ist unser kleines Experiment an der Stelle schon durch. An alle Zuhörerinnen, schreibt uns gerne vor allem auch, was ihr davon haltet, ins Feedback, denn wir sind noch so ein bisschen am struggeln, wie wir mal immer mal so ein bisschen einen kleinen Auffrischer reinbringen. Wenn ihr gerne noch mehr Blind Rankings von Thomas hören wollt, gerne mehr Kontroverse, könnt ihr auch neue Kategorien uns schicken, neue passende Sachen dazu vorschlagen.
Ja, ich lese nicht die Kommentare bei Instagram oder wenn ihr es eine E-Mail schreibt an redaktion@volksverpetzer.de, dann kommt das auch an, das lese ich auch nicht zuerst.
Genau, also dann könnt ihr sozusagen selbst Teil des Podcasts werden, indem ihr uns eine ganz tolle Kategorie, in der ich Thomas so richtig ehrenlos dann vorführe mit den Auswahlmöglichkeiten, machen. Genau, kleiner Werbeblock vorbei und
Apropos
El Hotzo und Elon Musk.
El Hotzo und Elon Musk.
Da war doch geniale Überleitung. Ja, für die, die es nicht mitbekommen, ich weiß gar nicht, ob jemand das nicht mitbekommen hat, aber El Hotzo hat ja auch im Zusammenhang mit diesem Trump-Attentat einen äußerst geschmacklosen Tweet abgesetzt, der aber auch vielleicht ein bisschen witzig war für manche, habe ich gehört. Zum Thema, ja, hätte der Attentäter, oder wie war das, Donald Trump und der letzte Bus abends knapp verpasst oder so?
Nur knapp, knapp verpasst, genau.
Ja, und er hat's.
Und dann hat er noch nachgelegt mit, ich finde es fantastisch, wenn Faschisten sterben.
Ja, und wie das halt so ist in Deutschland, hat El Hotzo dann daraufhin seinen Job beim RBB, glaube ich, verloren. Also auf jeden Fall
Es war ein Minijob, irgendwie einmal im Monat oder sowas, Podcast moderieren oder so.
Auf jeden Fall ist er ehrenlos gecancelt worden. Es waren auch die ganze hier Chefredaktion Freiheit von der Welt und sowas, die waren alle sofort da und haben, nein, das darf nicht und das kann und der darf und ist alle sowas, darf der Steuerzahler und der Beitragszahler nicht und so weiter. Das Internet war davon voller als von dem Attentat selbst gefühlt. Ja, genau, also. Und warum du gesagt hast.
Genau. Ja, weil ich wollte beim Thema Canceln bleiben oder zumindest im Versuch zu canceln. Das wurde natürlich auch bei Volksverpetzer Versuch.
Ja, ich habe gehört, da hat irgendwie auch so ein Neurechter, die vom Cicero, die fanden das irgendwie nicht alles so geil, was wir geschrieben haben. Und irgendwie kann man aber in Deutschland Sachen gar nicht so einfach verbieten, habe ich gehört, Thomas. Erzähl mir mal mehr.
Ja, ja. Das sind tatsächlich sogar mehrere Sachen, aber fangen wir mal mit einem an, mit dem ersten, zeitlich. Ihr erinnert euch über die AKW-Files. Da gibt es jetzt sogar einen Untersuchungsausschuss im Bundestag. Klingt alles ultra serious und so. Ja. Und der Vorwurf ist, dass, ich versuche mich ganz kurz zu halten, dass Habeck, es ist kompliziert, lest unsere Artikel, ich habe da alles aufgeschrieben, aber der Elevator-Pitch. Habeck soll. Oder andersrum, als das Thema war, ob wir die Atomkraft verlängern oder nicht, hat Habeck seine Ministerien, Arbeitskreise in Auftrag gegeben, die das einschätzen sollte. Ein Arbeitskreis sollte herausfinden, ob es sicherheitstechnisch möglich ist. Und Cicero hatte die Dokumente da rausgeklagt von damals. Und sie haben behauptet, dass der Arbeitskreis gesagt hätte, dass es möglich sei. Und ein Mitarbeiter von Habeck hätte das abgeändert und gefälscht. Und Habeck hätte dann behauptet, er sei der Meinung, es sei nicht möglich und deswegen habe er die Bevölkerung belogen und deswegen der Untersuchungsausschuss. Aber, und so wurde das auch in den Medien berichtet und so habt ihr es vielleicht auch gehört.
Ja,
das ist der Punkt. Aber, wir bei Volksverpetzer, wir haben uns diese Aktenvermerke auch angeschaut, im Gegensatz zu anscheinend vielen JournalistInnen und Journalisten. Überraschung, der Arbeitskreis hatte nicht gesagt, dass es sicherheitstechnisch möglich ist. Sie hatten ganz viele Einwände gehabt, warum es nicht sicherheitstechnisch möglich sein könnte. Und das wurde auch nicht verfälscht in dem internen Vermerk, der weitergegeben wurde. Mhm. Man kann, es geht hier nicht darum, ob man jetzt für die Verlängerung der Atomkraft war oder nicht. Ich möchte daran erinnern, dass Volksverpetzer damals in der Debatte tatsächlich auch sich für die kurzzeitige Laufzeitverlängerung ausgesprochen hat.
Die Habeck auch durchgesetzt hat am Ende, genau.
Die Habeck dann auch am Ende auch durchgesetzt hat. Aber darum geht es jetzt gar nicht. Es geht jetzt nicht um politische Gründe. In dem Aktenvermerk stand das nicht drin, dass es sicher sei. Die Überschrift war nur, oder ich weiß jetzt gerade nicht mehr auswendig, wie die Überschrift war, aber sie hat gemeint, dass sie sich genau die sicherheitstechnischen Bedenken anschauen. Genau, mit der nuklearen Sicherheit verträgliche Szenarien, war die Überschrift. Und Cicero hat gemeint, alles, was darunter steht, sind sichere Szenarien. Aber wenn man den Text liest, steht das da nicht drin.
Und die haben also einfach nicht gelesen, das war einfach...
Ja, und wir haben das nicht glauben können, dass Cicero das alles quasi sich aus den Fingern gesaugt hat, könnte man eigentlich so, sogar schon sagen. Ja. Und haben denen sogar eine Anfrage geschickt und haben gesagt, wo lest ihr das raus? Und die haben uns nur gesagt, wir haben die Dokumente selber hochgeladen, jeder kann sich sein eigenes Urteil bilden. Also haben wir das gemacht und den Artikel veröffentlicht. Und ich glaube, wir haben unter anderem auch gesagt, dass Cicero sie einfach, Zitat, Dinge hinzugedichtet hat, um einen Skandal zu erfinden.
Ja.
Und das haben wir als eine der wenigen Medien auch so laut ausgesprochen. Und Cicero hat noch am selben Tag, sind sie zum Anwalt gerannt und haben uns eine Abmahnung geschickt und sind dann vor Gericht gegangen mit einer einstweiligen Verfügung.
Also wenn die Zeit gerade in Recherche gesteckt hätten, dann wären sie nicht in dem ganzen Scheiß.
Genau, quasi. Also wir decken auf, dass sie hier, Zitat, einen Skandal erfunden haben. Mhm. Es interessiert niemanden, dass das da nicht drin steht. Alle machen weiter. Ja. Die Medien berichten weiter darüber, über diese Vorwürfe.
Anhand der Lüge von Cicero auch, ne?
Ja. Wir haben diesen Prozess gewonnen. Also, wir dürfen das sagen. Unser Artikel darf stehen bleiben. Cicero hat den Antrag auf einstweilige Verfügung zurückgezogen, nachdem das Gericht ihnen gesagt hat, dass sie keine Chancen damit haben werden.
Weil wir eben noch die Meinungsfreiheit in Deutschland auch haben. Und genau, vor allem auch die Freiheit, Sachen zu korrigieren, die einfach falsch sind.
Genau. Das ist ein Skandal in meinen Augen. Der andere Skandal ist, niemand hat darüber berichtet.
Ja.
Also wir haben einen Artikel gemacht, wir haben sogar mehrere Artikel gemacht. Wir haben Artikel gemacht am 21. Juni. Mhm. Cicero scheitert vor Gericht gegen Volksverpetzer. Dann haben wir das Thema nochmal aufgegriffen, jetzt im Juli, was die Medien dir zum AKW-Untersuchungsausschuss verschweigen. Nämlich, dass das nur eine sehr eigentümliche Interpretation von Cicero ist, was da drin steht. Deswegen einen ganzen Untersuchungsausschuss machen. Und wir haben eine Pressemitteilung rausgegeben an Medien. Mhm. Und die alle Medien haben diesen Spin von Cicero aufgegriffen und das thematisiert. Und oft auch das nicht ordentlich eingeordnet. Aber wenn Cicero uns versucht, mundtot zu machen und dabei auch noch scheitert, redet niemand darüber.
Ja.
Und das finde ich ein bisschen heftig.
Das ist schon auch ein ganz schön krasser Fall insgesamt. Was man immerhin auch sagen muss, das sind wirklich Artikel, die halt auch sehr gut geklickt wurden. Das heißt, unsere Leser.
Genau, das ist nicht so, als ob niemand gelesen hätte.
Unsere
Leserinnen
und Leser hat das Thema sehr interessiert. Also gerade für so eine Gerichtsstreitigkeit über so irgendwelche Unterlagen, ja, das muss man ja auch mal sehen. Das schaffen wir dann damit, 20.000, 30.000 Leute zu erreichen, die sich das durchlesen. Und das ist.
Die Artikel haben zehntausende Klicks gehabt. Ja. Ich habe mehrere Tweets auch dazu abgesetzt. Die haben auch 5.000, 6.000 Likes oder so bekommen, was schon ziemlich viel ist.
Ja.
Also viele Leute haben das gesehen, aber in der breiten Medienlandschaft wird das nicht besprochen. Und Cicero schweigt sich auch aus. Verlieren kein Wort darüber.
Ja, das ist faszinierend, weil die Medien ja dann oft doch auch so ein bisschen im vorauseilenden Gehorsam, die wollen ja nicht als die bösen linken Medien wahrgenommen werden. Deswegen schreiben sie lieber nichts, was irgendwie Robert Habeck oder die Grünen verteidigen könnte. Und die AfD bezeichnen sie ja trotzdem als Lügenpresse.
Das ist die Medien sind, glauben selber, dass sie zu links sind.
Ja.
Deswegen sagen sie, reden wir lieber über die rechten PR-Spins, damit uns niemand vorwerfen kann, wir würden es verschweigen. Und verschweigen lieber die linken Faktenchecker, damit uns niemand vorwerfen kann, wir würden die pushen.
Ja.
Falls irgendein Journalist oder Journalistin hier hinhört und es tut mir leid, es ist nicht persönlich gemeint, nee, aber.
Ist ein strukturelles Problem auch einfach. Ja.
Ja.
Ich würde gerne noch ewig mit dir über die Medien ranten, aber wir haben noch einen zweiten Case, den wir eigentlich noch gerne unterbringen wollen.
Genau.
Zu dem Thema.
Das ist das Gleiche, was nämlich nochmal passiert. Ein anderer Rechter hat dasselbe probiert. Das ist ein ähnlicher Fall. Wir hatten vorhin Korrektiv erwähnt. Es gab, Korrektiv hat aufgedeckt, dass AfD und andere Rechtsextreme in Potsdam Vertreibungen geplant haben, auch von deutschen Staatsbürgern. Mhm. Das ist eine Tatsache.
Ja.
Und diese Tatsache darf ich auch sagen.
Immer wieder.
Denn der Anwalt von der AfD, Wosgerau, der auch Teilnehmer in diesem geheimen Treffen war, hatte verschiedene Klagen durchgeführt dagegen und hat ein paar Nebensächlichkeiten, und zwar nicht die Tatsache, die ich gerade ausgesprochen habe, vor Gericht angefechtet. Und in 2 von 3 Fällen hat er auch Recht, also hat er nicht Recht bekommen, so rum. Also eine Detailfrage musste Korrektiv abändern. Aber nicht, dass in Potsdam die Vertreibung auch von deutschen Staatsbürgern besprochen wurde. Das nicht. Das hat er nicht angefechtet.
Also der Kern war auch, ja.
Genau. Dann, aber als er in diesem einen Punkt gewonnen hatte, haben sie viel durch Framing und durch aus dem Kontext reißen den Eindruck erwecken wollen, als ob die Korrektivrecherche vor Gericht widerlegt worden wäre. Wir haben das Gegenteil gemacht. Also, wir haben einen Artikel gemacht im Februar schon. Vertreibungspläne, Zitat, entspricht der prozessualen Wahrheit. Korrektivfreiheit erfolgt Gericht. Korrektivrecherche vor Gericht bestätigt. Rechte planen Vertreibungen. Diesen Artikel haben wir gemacht, weil alle diese Dinge stimmen. Das ist richtig. Aber wir wurden jetzt von Wosgerau ebenfalls mit einer einstweiligen Verfügung, oder er hat versucht, mit einer einstweiligen Verfügung uns diesen Artikel zu unterbinden und auch von Anwalt Chan Jo-yun, weil er argumentiert, vor Gericht wurde gar nicht behandelt, ob Korrektiv aufgedeckt hat, dass die Rechten die Vertreibungen planen. Was ironically ein bisschen so seiner eigenen PR-Inszenierung widerspricht. Aber er denkt, dachte sich, ah, vielleicht kann er das, was er gemacht hat, und auch die AfD gegen uns verwenden.
Juristen
sind aber crazy. Fun Fact, wir durften das machen. Also das Gericht hat auch seinen Anwalt angerufen, Höcker, den gesagt, ihr kommt damit auch nicht durch.
Ja.
Und auch dieses zurückgewiesen. Zum Zeitpunkt, als wir diesen Podcast machen, habe ich den Artikel noch gar nicht geschrieben. Aber vielleicht,
wenn ihr das hört,
könnt ihr den dann auch wahrscheinlich schon danach lesen.
Dann verlinken wir den auch auf jeden Fall.
Wir verlinken den auf jeden Fall noch. Ich habe ein bisschen versucht, den Trick von den Rechten gegen sie zu verwenden. Also diesen irreführenden Eindruck, als ob quasi dass die Rechten Verteidigungspläne haben, vor Gericht bestätigt wurde, habe ich nirgendwo gesagt, aber ich habe diesen Eindruck erweckt, sozusagen. Das wäre ja der Grund für die Klage gewesen. Aber das Gericht hat buchstäblich gesagt, im Artikel ist alles richtig.
Ja.
Und es stimmt ja auch. Die Rechten planen Vertreibungen und das hat Korrektiv aufgedeckt und das hat auch niemand in Zweifel gezogen.
Nee, und,
das ist die wichtige Botschaft. Widerlegen sie auch nicht, genau. Und das ist der Knackpunkt. Also, weil viele Medien haben tatsächlich auch dann diesen Spin übernommen von wegen Korrektiv verliert vor Gericht, was natürlich den falschen Eindruck erweckt, ohne dass jemand das falsch geschrieben hätte. In diesem einen nebensächlichen Punkt hat Korrektiv vor Gericht verloren. Ich glaube sogar, Korrektivchef Schraven hat selber auch literally gesagt gehabt, wir haben da vor Gericht gewonnen, in diesem Punkt mit Rechten einen Plan Vertreibung. Und da hat er, glaube ich, auch verloren gegen Wosgerau, glaube ich auch. Okay. Weil das nicht wahr ist. Aber beide Sachen unabhängig sind wahr. Korrektiv hat größtenteils vor Gericht gewonnen und sie haben Recht damit, dass rechte Vertreibungen planen.
Ach, weil du es gerade gesagt hast, also man vielleicht noch kurz erwähnen sollte oder als Anmerkung. Der Witz ist ja, Wosgerau ist ja nicht einfach nur irgendein Anwalt, der war ja selbst dort. Der war ja selbst mit unterwegs.
Der war selbst im Geheimtreffen da,
also
genau.
Der ist ja wirklich direkt betroffen. Das ist ja nicht einfach nur irgendein rechter Anwalt, der ein bisschen Geld sich verdienen möchte an dummen AfD-Lern. Der ist Teil des Problems.
Genau. Und bis jetzt schweigt auch er darüber. Also ihr seht, wir werden pausenlos mit Klagen und Abmahnungen malträtiert. Wir haben noch einige andere laufen und immer wieder gewinnen wir auch. Letztens auch mit Wolfgang Wodak zum Beispiel. Aber das kostet uns trotzdem Geld. Wir haben jetzt zwar gewonnen, er hat zurückgezogen, aber wir kriegen unser Geld für unseren Anwalt kriegen wir nicht wieder.
Das ist das Problem.
Also deswegen, die können da nur gewinnen, weil die kosten uns Geld. Die können es totschweigen. In der AfD-Bubble kriegt das niemand mit,
natürlich nicht,
dass wir da, dass wir hier gewonnen haben. Und im Zweifel, falls er gewinnen sollte, hättet ihr das safe mitbekommen. Es wäre in allen, Volksverpetzer wäre getrendet und super viele rechte Trolle hätten gefragt, oh, wann berichtet die ARD nicht drüber, dass der Faktenchecker entlarvt worden ist und sowas. Und vielleicht wäre es dann auch in die Mainstream-Medien gekommen.
Ja.
Aber wenn wir gewonnen haben, kriegt ihr das nicht mit. Und das ist ein bisschen Teil des Problems.
Das ist wirklich Teil des Problems. Und da muss man auch einfach die Medien ganz klar mal so kritisieren. Und wir sind ja keine von den Leuten, die immer gegen die bösen Mainstream-Medien hetzen. Wir finden, dass die öffentlich-rechtlichen und die etablierten Medien insgesamt eine sehr gute Arbeit machen und eine wichtige Arbeit. Aber das ist einfach ein Problem. Der Umgang mit Rechtsextremismus, Rechtspopulismus, das haben die einfach nicht. Sie bekommen es nicht hin. Sie wissen, dass es ein Problem ist, aber sie wissen nicht, was sie dagegen tun sollen. Und dabei ist es manchmal nicht so kompliziert. Sie müssen einfach über Dinge berichten, die passieren. Aber ich muss dich leider jetzt ein bisschen abwürgen.
Ja, denn ich habe das Wichtigste gesagt.
Unsere Zeit ist leider schon vorbei und ja, wir müssen es jetzt machen wie die Medien. Wir müssen jetzt schweigen zu dem Thema. sonst, ja, wenn wir hier einen 2-Stunden-Podcast raushauen, dann
hört ich werde hier gecancelt.
Ja, genau.
Lasst mich noch eine Stunde ranten. Nee, ja, das war's auch schon. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir haben was Neues ausprobiert mit dem ganzen Podcast, mit unserem Spiel, mit unseren Themen. Ihr findet wie immer alle Quellen in den Shownotes. In den Quellen, wenn es die Artikel sind, sind dann auch alle Quellen zu den ganzen Behauptungen drin. Wie wir immer belegen wir bei Volksverpetzer so gut wie alles. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir freuen uns auf jeden Fall über Feedback. Das könnt ihr euch uns entweder in die Kommentarspalten oder per PN oder an E-Mail an redaktion@volksverpetzer.de schicken. Diesen Podcast und auch alle zukünftigen findet ihr auf volksverpetzer.de/podcast. Das jetzt auch seit heute, seit, wenn ihr es hört, letzte Woche oder noch später, früher on ist. Und sagt uns, was ihr euch davon hält. Wir freuen uns über Feedback. Wir wissen noch nicht, ob wir das Projekt länger machen. Und Freddy, willst du was sagen?
Und sagt mir, welche Kategorien ihr für das Blind Ranking wollt, damit ich Thomas noch mehr ärgern kann. Das ist ganz wichtig. Das will er euch nicht sagen, aber das muss gesagt werden. Schreibt es auch in die Kommentare oder in die E-Mails. Ihr kennt die Kanäle.
Genau.
Ja.
Wenn es euch nicht taugt, dann machen wir 6 Folgen und dann war's das. Aber wenn, dann machen wir das öfter. Und genau, denkt dran, Volksverpetzer ist komplett unabhängig.
Anwälte kosten Geld.
Anwälte kosten Geld, Podcasts kosten auch ein bisschen Geld. Ihr könnt uns spenden, das findet ihr auch auf unserer Seite und auch hier in den Shownotes, um das alles möglich zu machen, dass wir neue rechte Zeitungen und andere ärgern können, dass wir reißerische Überschriften zu differenzierten Artikeln machen können oder auch ranken, ob wir Voldemort für einen guten Vizepräsidenten halten würden, anscheinend.
Eher nein. Ja,
ja, danke euch. Macht's gut, ciao.
Auf Wiederhören.
Volksverpetzer. Der Podcast.